Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Kinderherzen-Podcast. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das größte Ziel der Kinderherzmedizin das Überleben. Heute erreichen die allermeisten Kinder mit angeborenem Herzfehler das Erwachsenenalter und damit verändern sich auch die Fragen. Längst geht es nicht mehr nur darum, wie lange Menschen leben, sondern wie sie leben. Wie prägt ein Herzfehler die Persönlichkeit? Warum kommen manche Menschen erstaunlich gut mit ihrer Erkrankung zurecht, während andere trotz eines vergleichsweise leichten Herzfehlers stark belastet sind? Und welche Rolle spielen Ärzte und Psychologie dabei? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Philipp Paul Heinisch, Oberarzt an der Klinik für Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherzchirurgie des Deutschen Herzzentrums München und Dr. Caroline Andonian-Dirks, Psychologin und Psychotherapeutin und eine der führenden Expertinnen für Psychokardiologie bei Menschen mit angeborenen Herzfehlern. Herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast. Schön, dass ihr heute da seid oder beziehungsweise, dass ich da sein darf und danke, dass ihr euch die Zeit heute hierfür nehmt.
Hallo, liebe Lina. Schön, dass du uns die Option gibst, darüber zu sprechen. Ich freue mich sehr, auch Philipp hier in der Praxis zu haben. Normalerweise sind ja Chirurgen ein bisschen so wie Katze und Hund, würde ich sagen. Chirurgen und Psychologen. Und deswegen ist es eine tolle Option, einfach mal gemeinsam sprechen zu können.
Ja, danke auch euch beiden für die Zeit. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes, dass man mal die Zeit findet von, ja, psychologischer Seite und chirurgischer Seite mal zusammenzukommen, zusammen über solche Patienten zu reden, die ja teilweise, wie du auch schon gesagt hattest, einerseits einmal vielleicht im Leben operiert werden müssen mit einfachen Herzfehlern und auf der anderen Seite haben wir Patienten, die wir sehen, ein ganzes Leben lang über mehrere Operationen, vor allem in mehreren Phasen ihres Lebens zu verschiedenen Zeitpunkten und das sind teilweise auch Aspekte, die wir Chirurgen vielleicht auch ein bisschen unterschätzen und es ist ganz spannend, auch darüber zu reden, um beide Aspekte mal zu sehen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Fangen wir direkt mal an. Philipp, wenn du jetzt auf die letzten Jahrzehnte der Kinderherzmedizin schaust, was hat sich am stärksten verändert?
Ich denke, am stärksten hat sich verändert das Überleben der Patienten. Wenn wir zurückblicken über die letzten 40 Jahre, das war natürlich deutlich von meiner Zeit noch, und von meiner eigenen Berufserfahrung über die letzten 10 Jahre, muss man schon sagen, dass vor allem Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, wenn man sagt, also sich die 1980er anschauen, dass diese Patienten auch zum Großteil jetzt überleben. Und einerseits durch die besseren Behandlungsmöglichkeiten, nicht nur chirurgisch, wir reden auch von der ganzen Vorsorge, Nachsorge, der intensivmedizinischen Betreuung, aber auch im alltäglichen Leben, dass diese Patienten deutlich mehr Lebensqualität gewonnen haben und sich natürlich auch mit ganz anderen Problemen jetzt konfrontieren müssen. Und das Spannendste an der Geschichte für diese Patienten ist auch einfach, dass wir jetzt in der Phase sind, wo wir ihnen langfristig auch bei komplexen Herzfehlern eine Lebensqualität ermöglichen, dass sie auch noch ins hohe Alter leben können, teilweise auch Frauen Kinder kriegen können mit angeborenen Herzfehlern und ihnen auch eine Perspektive bieten können, die halt vorher noch nicht möglich war.
Caroline, was verändert dieser medizinische Erfolg für die Menschen, die heute erwachsen werden?
Ich glaube, diese Menschen sind soweit quasi durch die medizinischen Erfolge, ist ja ein Überleben gesichert. Trotzdem bleiben ja diese Menschen chronisch krank und dann beginnt erst die psychische Arbeit. Also viele dieser Menschen stehen vor extremen psychischen Herausforderungen, haben ständig Angst. Ich habe viele Patienten, die Panikattacken erleben, die quasi schon aufwachsen mit einem Gefühl der Andersartigkeit. Also ich kann da nur einen Patienten selbstverständlich anonymisiert referenzieren, der beispielsweise nicht auf Klassenfahrten teilnehmen konnte, nicht irgendwie Teil des Fußballteams war. Dadurch entstehen natürlich auch soziale Schwierigkeiten, die Einfluss auf sein Selbstwertgefühl hatten und so. Also diese Dinge, damit sind die Patienten konfrontiert und da wäre es einfach schön, wenn die Patienten die Plattform hätten, über die Probleme auch sprechen zu können.
Und Philipp, jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, oft ist es ja so, dass man hört, OP ist vorbei, manchmal ist der Herzfehler sogar korrigiert. Warum ist das Thema damit nicht abgeschlossen in dem Sinne? Warum ist auch ein korrigierter oder ein gut behandelter, gut operierter Herzfehler lebenslang ein Thema?
Es sind, denke ich, mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist der Diagnose eines Herzfehlers und sich auch bewusst zu werden, Moment mal, mir geht's, also eigentlich geht es mir optisch äußerlich gut, aber ich habe einen Herzfehler. Und ich finde immer, wir müssen unterscheiden zwischen diesen einfachen Herzfehlern, wie du auch so schön gesagt hast, die wir einmal operieren und dann im besten Fall sehen wir diese Patienten nie wieder. Und den komplexen Herzfehlern, wo wir Patienten haben, die sich auch viel mit identifizieren mit diesem Herzfehler und mehrere Operationen haben in ihrem Leben. Ich denke, das ist einerseits das Bewusstsein zu sagen, ich habe einen Fehler am Herzen. Ob der jetzt einmal operiert ist oder mehrfach, ist, glaube ich, auch ein bisschen immer individuell abhängig von den Patienten, wie sie damit umgehen. Und das ist natürlich das Äußere, dieses Stigmata der Narbe, der Operation. Das ist ja wirklich bezeichnend für ein Leben. Wir haben Patienten, die, wenn mehrmals am Brustkorb operiert worden, haben natürlich auch große Narben, nicht nur von der Operation selber, auch von diesen Ausleitungsstellen, von Drainagen. Das sind wirklich auch Stigmatas mit für diese Patienten, vor allem auch für Frauen, für kleine Mädchen. Deswegen versuchen wir auch zum Beispiel für Kinderherzfehler, die wir nur einmal operieren müssen in unserem Leben, die auch zum Beispiel minimalinvasiv zu machen von der Seite, in der Achselfalte, dass man das auch von außen nicht sieht. Das ist vor allem auch für Mädchen ein entscheidender Vorteil, was die Kosmetik angeht, um dieses Stigmata zu beseitigen. Also ich denke, es sind zwei Aspekte. Einerseits das optische, kosmetisch-äußerliche für die einfachen Herzfehler, aber auch für die komplexeren, die Identifizierung und vor allem auch diese Hospitalisierung über einen längeren Zeitraum. Es ist ja nicht nur die OP, es ist ja die Nachsorgen, die Kontrollen, dann brauchen die Herzkatheter. Also wir sehen sie manchmal chirurgisch nur aus dem Aspekt der OP, aber die ganze Vor- und Nachbereitung für diese Patienten sind unzählige Aufenthalte und Dauern in der Klinik. Und ich denke, das ist schon auch ein einschneidendes Erlebnis, vor allem auch für Kinder, die in die Schule gehen zum Beispiel. Mhm. Dann müssen die aus der Schule rausgenommen werden, können die Ferien nicht abhalten, sind beschränkt in ihrer Lebensqualität. Das kann schon ganz schöne Einschnitte haben.
Caroline, wie erlebst du das? Also wie leben Patienten mit einer chronischen Erkrankung, die man vielleicht von außen nicht sieht, aber die auch im Alltag vielleicht gar nicht die ganz große Bewandtnis hat, mal mehr, mal weniger, aber phasenweise immer wieder auch einen höheren Stellenwert einnimmt, wenn es dann vielleicht nochmal um Kontrollen, Herzkatheter, Re-OPs geht?
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, wie dieser Patient seine chronische Erkrankung sozusagen in sein Selbstbild integriert. Und wir haben da sehr lange geforscht an einem neuen Konzept, das eigentlich ursprünglich aus der Psychodiabetologie kam. Das nennt sich Krankheitsidentität, was so viel bedeutet wie quasi nimmt ein Patient seine Erkrankung wahr. Das geht auf der einen Seite, kann er diese Erkrankung als Teil der Biografie akzeptieren und wirklich konstruktiv einbauen. Das wären dann die Patienten, die regelmäßig zur Nachsorge gehen, die auch einen guten Lebensstil zwischen den Terminen hegen und so weiter. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass Patienten entweder die Erkrankung verdrängen, was schon mal nicht funktioniert. Das ist wie wenn ich ihnen sag oder dir sag, denk nicht an den rosaroten Elefanten, jeder von uns denkt dran. Ja, die Angst wird umso größer. Aber trotzdem ist es ein kurzfristiger Selbstschutzmechanismus, die Erkrankung zu verdrängen oder eben in der anderen Richtung als dominierenden Teil deiner Persönlichkeit zu sehen. Beides ist dann eher problematisch. Letzteres würde zu überhöhten Ängsten führen, eben zu Panikattacken, zu Hyperarousal bezeichnet man das in der Psychologie. Und da brauchen Patienten vor allem Unterstützung, eben das in einem gesunden Maß zu regulieren und da wirklich so die Balance zu finden zwischen übermäßiger und angemessener Vorsicht.
Wie siehst du das? Macht das aus deiner Sicht einen Unterschied, wie die Patienten mit ihrer Krankheit umgehen?
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, auch von Caroline, die sie gesagt hat, die Identifizierung mit der Erkrankung und auch der Auseinandersetzung und dieses Verdrängen sehen wir eigentlich relativ selten. Wir sehen es schon, aber wir sehen es selten. Und meistens sehen wir das bei Patienten, die jetzt erst im späteren Alter die Diagnose bekommen haben, das nicht wahrhaben wollen, dass doch irgendwas nicht stimmt. Es gibt auch so Patienten, die haben so eine Epstein-Anomalie von der Tricuspidalklappe. Die haben sie schon ihr Leben lang, aber teilweise sind die auch aus dem Raster gefallen bei der Nachsorge und fallen irgendwann dann auf, weil nicht jeder geht zum Kardiologen oder jedem fällt es auf bei der normalen Hausarztuntersuchung, bei einem Herzgeräusch. Die kommen dann mit Mitte 30 zu uns und wollen dann oder brauchen eigentlich eine OP. Aber es gibt so ein, zwei Fälle, die wir auch jetzt, wenn ich zurückblicke, mal überlege, die sich halt nicht habe operieren lassen wollen. Und es gab, zu gewissen Zeitpunkten kann man so eine Klappe auch erhalten als Beispiel, aber irgendwann halt dann nicht mehr. Und dann kommen die halt irgendwie 10 Jahre später und sagen, ja, jetzt wollen sie die OP, weil sie auch symptomatisch sind, sie merken es. Und dann ist halt diese Operation, so wie wir sie geplant haben, nicht mehr möglich. Und dann kommt der Nächste, steht ihnen zu sagen, vor 10 Jahren wäre es möglich gewesen. Jetzt ist eine andere Operation, das ist zum Beispiel ein Klappenersatz, was prognostisch immer ungünstiger ist, als die eigene Klappe zu erhalten. Und dann geht es in den nächsten Schritt, dann geht es auch teilweise in die Schuldzuweisung. Warum haben sie mich nicht gedrängt? Haben wir auch schon erlebt. Also diese Auseinandersetzung mit der Krankheit finde ich teilweise eine größere Herausforderung bei Erwachsenen, die Diagnose erst spät gestellt bekommen haben, als zum Beispiel bei Jugendlichen. Okay. Aber vielleicht ist auch die Phase der Entwicklung, das kann Caroline besser beurteilen, vielleicht eine andere bezüglich der Selbstwahrnehmung und auch des Selbstbewusstseins in dieser Phase. Es ist eine erstaunliche Diskrepanz, die wir manchmal sehen zwischen auch Jugendlichen, die die Erstdiagnose bekommen, und auch Menschen, die zum Beispiel jetzt Mitte 30 sind. Mhm. Ist aber selten, muss man sagen. Aber es gibt es immer wieder.
Die späten Diagnosen sind selten.
Die späten Diagnosen sind selten, aber auch die Verdrängung ist selten. Sie findet statt. Aber ich denke auch, wir haben eine hohe Dunkelziffer hier, weil wir als Chirurgen wirklich nur ein sehr engen Beobachtungsspektrum haben. Und das sind natürlich Dinge, die in der Vorsorge, dann auch in der Nachbetreuung, aber auch im psychologischen Gespräch ganz anders herauskommen. Und ich habe jetzt noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dadurch, dass wir auch Chirurgen neigen immer dazu, wir sind immer sehr schnell orientiert und sind kurz angebunden, und dass die Patienten dann teilweise auch gar nicht die Möglichkeiten haben, sich mitzuteilen in gewissen Phasen. Und das wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz kommt. Also von unserer Seite aus, ja.
Philipp hat gerade gesagt, das ist ein Thema des Selbstbewusstseins, was ich auch glaube. Und um das konkreter zu fassen, wahrscheinlich sogar des Problembewusstseins. Und wir wissen mittlerweile, was die Psychologie angeht, dass es unterschiedliche Phasen der Veränderungsmotivation gibt und des Problembewusstseins gibt. Und wenn Sie natürlich einen Patienten haben, wie den der Philipp beschreibt, der sich seines Problems noch nicht bewusst sein will, wenn Sie dem medizinische Empfehlungen geben, dann wird er die nicht umsetzen. Das ist genauso, wie wenn ich hier in der Praxis einen Patienten sehe, der in der sogenannten Phase der Kontemplation ist, also mein Arzt hat ein Problem, aber ich nicht, dann wird er das nicht machen, was man ihm empfiehlt. Genau da bräuchte es eigentlich psychotherapeutische Unterstützung, um mit bestimmten Gesprächsführungstechniken da dieses Problembewusstsein zu schaffen und dann auch die Motivation, die damit einhergeht, glaube ich.
Jetzt würde ich vermuten, die Patienten, Patientinnen, die bei dir sind, die haben das. Sonst wären sie, oder? Man sucht sich das ja aktiv, die Unterstützung. Was ist mit denen, die es nicht haben? Die fallen so ein Stück weit durchs Raster, oder?
Das ist leider tatsächlich das Problem. Wir haben versucht, am Herzzentrum da ein bisschen diese Lücke zu schließen, indem wir ein ganz einfaches Tool eingebaut haben. Das nennt sich Stressbarometer. Das ist also so ein Fragebogen, den hast du sicherlich auch schon gesehen, wo ein Patient auf einer Skala seine aktuelle Stressbelastung indiziert. Und da gibt es einen ganz einfachen Cut-off-Wert, zum Beispiel bei 70%, der dann Kardiologen oder auch Chirurgen verhilft, dem Patienten direkt ein psychokardiologisches Unterstützungsangebot zu unterbreiten. Das wäre eine Möglichkeit, um die aufzufangen. Aber tatsächlich ist es natürlich so, eine Psychotherapie erfordert in erster Linie mal den Schritt dahin. Und das sind natürlich Patienten, die schon einsichtig genug sind, ja.
Was ich relativ häufig höre, was auch so eine Phase ist, wo man, in der man Patienten ganz gerne mal verliert, oder was heißt ganz gerne, aber relativ häufig, ist die Transition. Ihr hattet mir das im Vorgespräch auch gesagt, dass das auch für euch ein Thema ist. Wollt ihr mal sagen, wie ihr diese Phase aus euren jeweiligen Perspektiven erlebt?
Also, da gibt es schon so ein paar Beispiele, einerseits aus der Zeit in der Schweiz, wo ich am Inselspital war, da hatten wir auch so eine Art Transitionssprechstunde. Aber auch, wo das mir ein bisschen bewusster geworden ist, muss ich sagen, weil es dieses Instrument gab, Transitionssprechstunde, und beziehungsweise aufgebaut worden ist und auch, finde ich, relativ gut funktioniert hat. Und auch jetzt in der Phase, wo ich auch immer mehr Patienten sehe, mit Erwachsenen mit angeborenen Herzfehler, jetzt am Herzzentrum, wo wir natürlich deutlich mehr Fallzahlen haben, wo auch das Patientengut noch breiter ist. Und was immer erstaunlich ist, es gibt so in dieser Pubertätsphase geht es so los, dass Patienten und Patientinnen teilweise auch einfach so ein bisschen rebellisch sind, bezüglich Medikamenteneinnahme zum Beispiel, dass sie es halt nicht wahrhaben wollen. Wir haben Patienten, die brauchen Blutverdünnung für, sei es mechanische Klappen oder auch andere Herzfehler, und die sie dann einfach nicht mehr einnehmen wollen. das ist so ein bisschen das Compliance-Problem. Wir reden immer von Compliance, immer so ein bisschen abstrakt, aber wenn man sich mal das genau anschaut, das heißt ja, es hat ja schon eine Konsequenz auch. Und Compliance heißt ja nicht nur, ich gehe zur Vor- und Nachsorge, sondern ich nehme meine Medikamente, also dieses Alltägliche, diese ganz kleinen Dinge im Alltag. Und es kann unglaublicher Einfluss haben auch auf das Outcome der Patienten. Und deswegen ist dieses Mitnehmen der Patienten und diese Gesprächsführung auch zu sagen, pass auf, ich weiß, du hast einen Herzfehler, ich weiß, das ist lästig und das willst du eigentlich nicht haben, aber du musst aus den Gründen die Medikamente einnehmen. Das ist nicht mit einem Gespräch getan. Das, glaube ich, braucht auch kontinuierlich eine Schulung von den Eltern, von den Patienten und auch zu sagen, du pass mal auf, wenn du das nicht einnimmst, dann kann das und das passieren. Und wir sehen auch Patienten, die ihre Medikamente nicht einnehmen und dann zum Beispiel eine Klappenthrombose bekommen, haben einen Schlaganfall und es sind dann wirklich ernste Ereignisse. Und es ist selten zum Glück, aber wenn man jetzt auch, ich war jetzt auf dem Jahreskongress der Amerikaner in Seattle letztes Jahr, da war auch eine Session, ging um halt Compliance und vor allem um diese Transition zwischen Jugendalter und Erwachsenenalter und da auch wieder das gleiche Problem, sei es jetzt in unserem Kulturkreis bei den Amerikanern und woanders, ist die Compliance auch was Medikamenteneinnahmen angeht. Und das ist schon etwas, was ich glaube, uns früher gar nicht so bewusst war, aber immer mehr kommt, weil wir immer mehr Patienten sehen, die halt gewisse Dinge überleben, die Lebensqualität steigt. Und wir reden jetzt nicht mehr darum, überlebt der Patient, sondern wie überlebt er, zu welcher Lebensqualität. Und das sind so Aspekte, die wir vorher nie gesehen hatten. Und deswegen denke ich, um da auch den Kreis zu schließen, so eine Transition, Sprechstunde oder ein Angebot ist wichtig, um halt Pubertät, was ja auch viel psychologisch mit einem macht, mitzunehmen.
Also ich finde, wenn man sich so selbst an die Phase zurückerinnert, will man ja irgendwie halt auch sein wie alle anderen. Gell? Ja. Also man will ja nicht rausfallen, man will ja nicht irgendwie anders sein, sondern ja, möglichst alles machen, was die anderen machen und möglichst aussehen wie alle anderen. Und dann ist es wahrscheinlich halt schwierig zu sagen, irgendwie ist es ja schon möglich, aber es ist halt trotzdem, muss ich meinen Alltag ein bisschen anders angehen, oder?
Ja, genau, so sehe ich das auch. Und ich glaube, neben dieser Pubertät, sage ich mal, stehen natürlich in der Transition auch neue Entwicklungsaufgaben an. Es geht jetzt nicht mehr nur um Kind sein und ich übergebe die Verantwortung meinen Eltern, sondern es geht um vielleicht eine Partnerschaft, die erste Partnerschaft. Es geht um Berufseinstieg, um Zukunftsplanung und so weiter. Und deswegen ist die Phase natürlich auch besonders vulnerabel für die Patienten. Die meisten in dieser Transitionsphase wollen rabiat normal sein, was natürlich dann aus kardiologischer Sicht häufig zu Compliance-Problemen führt. Ja, sehe ich genauso.
Ich hatte jetzt auch, glaube ich, ein schönes Beispiel für einen Patienten, der ist Fußballer. Ja. Und der hatte dann einen Herzstillstand auf dem Fußballplatz, wurde reanimiert und ging zum Glück alles gut. Der ist neurologisch gut und Kardia war auch gut und hat man eine Corona-Anomalie festgestellt. So. Und das war für den natürlich eine Schockdiagnose. Und dann haben wir ihm aber gesagt, wenn wir ihn operieren und das beheben können und die Ergebnisse danach gut sind, mit der Bildgebung und alles in Ordnung ist, dann kann er auch wieder Fußball spielen. Diese Phase, dieser also jetzt haben wir ihn operiert, ihm geht's gut. Wir haben es auch so gemacht, dass es minimalinvasiv ist, dass er nicht so eine große Narbe hat, auch wegen Fußball, weil es kann ja auch alles Schmerzen verursachen. Das Wichtigste für den ist jetzt zu wissen, kann er wieder Fußball spielen. Und du musst ihm sagen, ich kann es dir nicht versprechen. Wir müssen jetzt mal die nächsten 2-3 Monate abwarten. Aber was der natürlich jetzt sofort will von uns, ist, es ist doch operiert, er will wieder. Und das ist auch für den nicht einfach. Also ich bin mal gespannt, wie der aus dieser Phase auch rauskommt, weil es kann schon sein, dass der auch in eine depressive Phase rutschen könnte, theoretisch.
Ja, absolut.
Und deswegen muss man dann ihn auch ein bisschen anbinden. Das ist auch so einer, wo es mir auch durch die Gespräche, die wir jetzt hatten, auch für diesen Podcast, mir so ein bisschen bewusster geworden ist, weil ich habe dem auch gesagt, wenn sie merken, es geht ihnen nicht gut, auch psychisch nicht, melden sie sich. Aber auch, da kommt jetzt so ein anderer Aspekt, den mir auch nicht bewusst war, wenn man einen Patienten anbietet, wir könnten ja eine psychologische Anbindung machen. Diesen Satz auszusprechen, ist für die manchmal so ein bisschen schwierig, weil sie dann meinen, sie haben noch ein Problem. Und es war mir auch nicht bewusst und es kam mir in diesem Gespräch auch mit ihm raus, weil er auf einmal dachte, Moment, ich habe doch nur ein Herzproblem, wieso habe ich jetzt auch ein psychologisches Problem? Und das zu vermitteln und zwar auf eine Art und Weise, die auch empathisch ist, ist gar nicht so einfach. Ja. Also fand ich jetzt für mich zum Beispiel, denen zu sagen, Moment mal, es gibt noch einen anderen Aspekt, den sie mit einbinden können, um damit klarzukommen. Das finden die dann komisch, wenn man auf einmal nach all den Jahren einer zu ihnen kommt und sagt, vielleicht wäre so eine psychologische Anbindung nicht ganz gut für sie. Das fand ich schon interessant, dieses Feedback zu bekommen. Hätte ich nicht damit gerechnet.
Ja, wie ist das, wie siehst du das? Ich könnte mir vorstellen, das ist auch wieder so ein Stück weit die Krankheitsidentität. Gell? Wie schaffe ich es, mich, ja, also diese Krankheit für mich anzunehmen, ohne sie alles definieren zu lassen?
Ja, oder? Absolut. Ich glaube, da ist es wichtig, und das gilt für jeden von uns, diesen Unterschied zu erfassen zwischen ich lebe nach bestimmten Zielen und ich lebe nach bestimmten Werten. Wenn ich einen bestimmten Job will und es klappt nicht, dann hat das ebenfalls das Risiko, in ein Tief zu verfallen. Denn nach einem Wert kann ich leben, auch wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe. Mhm. Wenn das zum Beispiel für den Patienten von Philipp körperliche Aktivität oder Erfolg ist, ja, der Wert, dann gibt es auch andere Wege, diesem Wert nahe zu kommen. Dann fühlt sich vielleicht das Nicht-Fußball-Spielen-Können eher mal an wie ein, okay, jetzt bin ich gerade weiter weg von diesem Wert, aber es gibt einen anderen Weg, dahin zu kommen. Und dafür könnte ich zum Beispiel auch eine psychologische Unterstützung in Kauf nehmen, ja. Mhm. Und ich glaube, da ist dieser entscheidende Unterschied. Deswegen, wenn ich einen Patienten sehe, bevor ich frage, wovor haben Sie Angst, frage ich, wofür leben Sie? Das gibt nochmal ein ganz anderes Tor zur Bereitschaft und zur gemeinsamen Arbeit.
Also zu sagen, wofür lebe ich? Beschäftigt man sich in einer chronischen Erkrankung oder wenn eine chronische Erkrankung Teil des Lebens ist, sowieso intensiver mit solchen Fragen? Oder bringst du die dann quasi in den Menschen hervor?
Also ich glaube, wenn ich das jetzt in unsere Runde werfe, wäre jeder erstmal überfordert mit der Frage. Das ist ja eine sehr, sehr große Frage, die auch nicht innerhalb von einer Minute zu beantworten ist. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass unsere Herzpatienten ein ganz besonderes Bewusstsein fürs Leben entwickelt haben. Und wenn wir da in die Wissenschaft schauen, dann bezeichnet man das Phänomen als Response Shift. Das bedeutet, diesen Menschen, die so eine Erfahrung haben, sind ihre Werte oftmals viel bewusster wie andere Menschen, die mit sowas eben noch nicht konfrontiert waren. Und da schaue ich wirklich auf, weil das unglaublich ist, wie reflektiert unsere Patienten sind.
Also erlebst du teilweise, natürlich, Menschen sind unterschiedlich, ne? Aber dass du manchmal sagst, Wahnsinn, also diese zwei Menschen haben dieselbe Diagnose, aber gehen ganz, ganz unterschiedlich damit um. Und wenn ja, was macht den Unterschied oft dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein rein subjektiver Eindruck, den ich habe. Weil was du jetzt gesagt hast, also ich habe jetzt da keine psychologische Aufwertung oder irgendwie Studien dazu im Kopf. Aber rein von meiner persönlichen Erfahrung habe ich oft den Eindruck, dass Patienten, die den komplexeren Herzfehler haben, teilweise unglaublich psychologisch gefestigt sind. Mhm. Also auch wirklich im Leben. Man sagt immer diesen saloppen Begriff, man steht im Leben, was auch immer das ist.
Ja.
Aber die sind, sag mal, gefestigter und sich selbst seiner Sache bewusst, seiner Person bewusst und sehr reflektiert und sich auch bewusst auf ihn zukommt. Auf der anderen Seite haben wir Patienten, die haben einen sehr einfachen Herzfehler. Muss man aufpassen, dass man sagt, einfach Herzfehler ist ein Herzfehler. Das ist trotzdem eine Herz-OP. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir den Patienten sagen können, sie haben den Herzfehler, das ist ihr wahrscheinliches Outcome und die Wahrscheinlichkeit, dass da was passieren wird, ist unter 1%. Und die haben viel mehr Probleme damit umzugehen, als die Patienten mit den komplexen Herzfehlern. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich mache das manchmal ganz gern fest an einem Zeitpunkt der Diagnose. Es ist sehr unterschiedlich. Aber ich finde den Aspekt, den Caroline gebracht hat, sehr interessant. Da habe ich nie drüber nachgedacht, zu sagen, nach was lebe ich, nach Ziel oder nach Werten. Und wenn ich öfters mal zum Beispiel Leistungssportler sehe, das ist ja nicht der einzige, den wir hatten, auch andere. Ich hatte auch schon mal einen Ultramarathonläufer, der hatte eine ähnliche Diagnose. Der hat es nicht vertragen, weil er nach den Zielen gelebt hat. Das finde ich total spannend jetzt, weil da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte vor ungefähr einem Jahr ein Interview, ich verlinke die Folge auch nochmal in den Shownotes. Da haben wir über eine groß angelegte Studie von der Charité gesprochen. Und da ging es um die psychische Gesundheit von Kindern mit angeborenem Herzfehler. Und tatsächlich waren die Kinder mit den simplen Herzfehlern, waren die, die subjektiv am stärksten psychisch belastet waren.
Ja, und ich glaube, Philipps Erklärung, da gehe ich absolut mit. Das sieht man ja auch bei erworbenen Herzerkrankungen oft. Je später so ein Herzfehler auftritt oder dieses Bewusstsein auftritt, desto mehr hat man diesen Cut im Leben. Es gibt ein Leben davor und es gibt ein Leben danach. Ist dann tatsächlich auch eine Trauerarbeit, einen Rollenwechsel zu bearbeiten.
Aber in dem Fall waren es ja Kinder.
In dem Fall waren es Kinder, ja. Und da haben wir zum Beispiel rausgefunden, da ist die Krankheitsidentität tatsächlich ein entscheidender Faktor. Dass subjektive Faktoren tatsächlich viel mehr wiegen wie eben objektive medizinische Parameter. Diese negativen Formen der Krankheitsidentität, die ich vorhin beschrieben habe, also das Verdrängen oder das Vereinnahmen lassen, gehen einher mit signifikanten höheren Werten in Angst und Depression wie eine gut integrierte Erkrankung. Sodass man da eher auch vielleicht als Arzt diese Sachen mitscreenen sollte.
Ganz konkret, was macht im Alltag den Unterschied? Also wie leben Menschen, die diese Krankheit in welcher Ausprägung auch immer gut für sich integrieren können und gut damit umgehen können? In welcher Form des Umgangs wird es dann mittel- bis langfristig ein Problem? Vielleicht auch, ich weiß es nicht, ist es vielleicht auch ein Thema unmittelbar bei der Genesung? Also je nachdem, wie Menschen mit ihrer Erkrankung oder vielleicht auch mit dem Prozess, ne, dass sich neu entwickeln müssen, so, wenn so ein Einschnitt erfolgt, umgehen können?
Ich denke, es hat auch was mit dir zu tun, wie ist der Verlauf der Behandlung? Gab es Komplikationen, Probleme, die auftreten können statistisch? Da sind wir alle davor nicht gefeit. Und wenn du einen Fall hast, der ideal durchläuft und ich habe keine Probleme, halte ich persönlich jetzt, ich nur persönliche Erfahrung, den Eindruck, und du, man gut auch mit den Eltern kommuniziert, ist ja nicht nur der Patient im zum Beispiel Jugendalter, Kindesalter, sondern auch die Eltern. Ich glaube, die Eltern können ja auch viel auf die Kinder projizieren, an eigenen Ängsten, weil so ganz komplexe Herzfehler können auch mit der Familie was machen. Wir hatten zum Beispiel in Bern, weiß ich es noch, da war ich ein bisschen näher dran, weil wir durch die Transitionssprechstunde auch mitbekommen haben, was für Einschnitte es hat auch auf die Familienkonstrukte. Auch wir haben eine hohe Scheidungsrate bei Kindern mit plastischen Linksherzsyndrom, weil das sind wirklich einschneidende Erlebnisse oft für die Familien. Vor allem, wenn es zum Beispiel späte Schwangerschaften waren mit einem Wunschkind. Das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, mit Erwachsenen angeborenen Herzfehlern, aber das ist so ein Aspekt, der dazu kommt. Und aber auch, wie danach mit den Eltern kommuniziert wird und mit den Kindern kommuniziert wird. Und ich glaube, das hat, wenn es ein Herzfehler ist, der mehrmals operiert werden muss, was mit dem frühen Erlebnis zu tun. Und wenn es ein Herzfehler ist, der im Erwachsenenalter ist, wie die Kommunikation drumherum stattfindet. Also wir sind schon dafür verantwortlich, dass die Behandlung gut läuft. Aber rein statistisch gesehen sind Probleme können immer auftreten. Und ich denke, das hat einen entscheidenden Anteil daran, wie die Patienten auch mit der Erkrankung umgehen. Im Langzeitverlauf, ob die einmal operiert werden müssen oder mehrmals in ihrem Leben. Ich glaube, die Behandlung an sich ist das Entscheidende.
Und auch andersrum, gell? Also die Frau Dr. Freiberger hatte, glaube ich, über Traumafolgestörungen gesprochen. Und wenn ein Patient, egal ob jung oder alt, seine Behandlung oder seine Erlebnisse im Sinne des Kohärenzgefühls als verstehbar, handhabbar und irgendwo sinnhaft erlebt, und dafür sind da die Eltern in dem Alter verantwortlich, indem sie eben gut kommunizieren, dann ist das Risiko einer Traumafolgestörung und psychischer Belastungen viel geringer später. Und deswegen bin ich ganz beim Philipp. Den Eltern kommt eine wesentliche Rolle am Anfang zu. Das bedeutet, ein Kind lernt am Beobachten des Verhaltens der Eltern, wie es reagieren soll. Wenn natürlich jetzt Eltern überängstlich und überfürsorglich reagieren, was ja auch nachvollziehbar ist, kann das Risiko steigen, Angststörungen zu entwickeln. Und wenn ich aber jetzt die Erwachsenen anschaue, die entweder so oder so mit ihrer Erkrankung umgehen, und ich abstrahiere jetzt ein bisschen auch, also ich generalisiere jetzt auf andere chronische Erkrankungen auch. Also es gibt Menschen, die flexibel auf Stress reagieren können. Und da geht es nicht darum, dass er wenig Stress hat oder sie wenig Stress hat, sondern es geht darum, wie so eine Baummetapher. Ja, ein Baum, der muss ja auch Wind aushalten können und biegt sich im Wind, ohne zu brechen. Da geht es wirklich entscheidend um die Stresskompetenz. Es gibt flexiblere Menschen, die da mehr mitgehen können, und Menschen, die unflexibler sind, weil sie durch Ängste und Sorgen blockiert sind. Und die gesünder bleiben, sind meistens die, die sich von ihren Ängsten und Sorgen besser distanzieren können. Das ist eigentlich auch Ziel der Therapie, und das bringen viele von Natur aus mit. Einfach sich nicht zu fusionieren mit den eigenen Gefühlen und Gedanken. Zu sagen, ich bin nicht meine Angst, ich habe Angst. Ich bin nicht mein Gedanke, ich habe einen Angstgedanken. Viele brauchen zusätzliche Unterstützung, andere können es schon, weil sie es zu Hause zum Beispiel auch konstruktiv gelernt haben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist man so oder ist man so nicht?
Beides. Man spricht da von Trait und State Anxiety. Also eine Trait Anxiety ist ein Charakterzug, der ängstlich ist, wo man das sozusagen von vornherein schon mal mitbringt. Menschen, die das nicht haben, haben natürlich bessere Karten, wenn es um sowas geht. Man kann das aber auch lernen. Da gibt es in der Psychotherapie ganz viele Formen der Achtsamkeitstechniken, um zu lernen, zum Beispiel Sorgen zu beobachten. Wenn ein Patient dazu bereit ist, auch wirklich metaphorisch zu arbeiten, die Angst irgendwo zu externalisieren, das bedeutet, sich darunter irgendwas anderes vorzustellen.
Das finde ich ganz schön zusammengefasst. Ich glaube, da gab es noch einen Spruch von Einstein, glaube ich, war das, der immer gesagt hat, was ist, ist, und wie ich damit umgehe, beeinflusst mein Leben und Denken und nicht das, was ist.
Ja.
Und ich glaube,
ja,
das beschreibt es eigentlich ganz gut, was du auch gesagt hast, ja.
100 Sekunden Herzwissen. Macht ein positives Mindset wirklich einen Unterschied? Kann eine positive Einstellung den Heilungsverlauf beeinflussen? Die Antwort der Wissenschaft lautet ja, aber anders als viele denken. Ein positives Mindset heilt keinen angeborenen Herzfehler und ersetzt natürlich keine Operation oder Medikamente. Studien zeigen jedoch, dass psychische Faktoren einen wichtigen Einfluss darauf haben können, wie Menschen mit einer Erkrankung umgehen und sich nach medizinischen Eingriffen erholen. Besonders gut untersucht ist das bei Herzpatientinnen und Herzpatienten. Eine große Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2022 konnte zeigen, dass optimistische Menschen nach Herzoperationen im Durchschnitt seltener Komplikationen entwickeln, weniger Schmerzen haben, schneller in ihren Alltag zurückfinden und seltener erneut ins Krankenhaus müssen. Ähnliche Ergebnisse fanden bereits frühere Studien. Menschen mit einer zuversichtlichen Grundhaltung erholten sich nach einer Bypass-Operation oft besser als vergleichbare Patientinnen und Patienten mit einer eher pessimistischen Sichtweise. Warum das so ist, ist wahrscheinlich eine Kombination aus mehreren Faktoren. Menschen mit mehr Resilienz bewegen sich häufig mehr, halten ihre Medikamente zuverlässiger ein, nehmen Kontrolltermine wahr und trauen sich eher zu, aktiv an ihrer Gesundheit mitzuwirken. Gleichzeitig wissen wir, dass chronischer Stress Entzündungsprozesse und das Herz-Kreislauf-System ungünstig beeinflussen kann. Gerade bei Menschen mit angeborenem Herzfehler bedeutet das: Nicht die Schwere der Diagnose entscheidet allein darüber, wie gut jemand mit seiner Erkrankung lebt. Auch psychische Ressourcen, ein unterstützendes Umfeld und der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit spielen eine wichtige Rolle. Dabei geht es nicht um toxischen Optimismus oder darum, ständig positiv sein zu müssen. Es geht vielmehr um Resilienz, also die Fähigkeit, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und immer wieder neue Wege zu finden. Und genau das lässt sich tatsächlich ein Leben lang stärken und weiterentwickeln.
In dem Zusammenhang sprechen wir ja auch ganz oft über Ressourcen und Resilienz. Und was bedeutet das im Kontext eines angeborenen Herzfehlers konkret? Also wie würdest du Menschen beschreiben, die resilient sind und die über ausreichend Ressourcen verfügen, mit dem umzugehen, was sie haben und was sie vielleicht auch nicht haben?
Das Resilienz ist ein großer Begriff. Für mich bedeutet das Widerstandsfähigkeit. Und widerstandsfähig bin ich dann, wenn ich meine Werkzeuge habe. Für jeden Menschen ist es was anderes. Die wichtigste Ressource ist soziale Unterstützung. Also auch unsere Patienten müssen da nicht alleine durch. Die meisten haben Unterstützung durch ihre Familie, auch durch ihre behandelnden Kardiologen oder Betreuer. Und soziale Unterstützung ist ganz, ganz wichtig. Und danach ist alles individuell. Das sind Menschen, die, wenn sie zum Beispiel gerne Musik machen, wenn sie gerne Sport machen, all das sind Ressourcen, die ihnen helfen, durch schwere Zeiten zu kommen. Und es geht dann viel mehr um die Frage, was kann ich trotz meiner Erkrankung oder vielleicht sogar aufgrund meiner Erkrankung machen? Auch das gibt es. Man spricht da in dem Fall von wirklich posttraumatischem Wachstum. Also was habe ich durch meine Erkrankung gelernt, was vielleicht andere nicht haben? Auch das ist eine Ressource. Das ist dann im Falle unserer Patienten oft ein großes Durchhaltevermögen, eine hohe Anpassungsfähigkeit, solche Dinge, Mut. Ja.
Erlebst du einen Unterschied zwischen Patienten, die gut aufgestellt sind und welchen, die nach so einem Eingriff, und jetzt muss man ja sagen, nicht nur ein chirurgischer Eingriff, sondern ja auch oft ein Eingriff ins Leben, nicht so stabil dastehen?
Ja, beides. Also das Spektrum ist extrem breit und es korreliert, finde ich, nicht immer mit der Art des Herzfehlers. Da gibt es immer diesen saloppen Spruch, man lernt Menschen erst richtig kennen in Extremsituationen. Und ich denke, das stimmt. Das heißt jetzt auf persönlicher, beruflicher Ebene. Und es ist erstaunlich manchmal, das unterschätze ich teilweise auch. Teilweise kommen die Patienten dann raus, auch nach der OP, auch die wirklich kompliziert waren, auch lange Verläufe hatten, extrem gefestigt, extrem stabil, wo ich auch teilweise wirklich beeindruckt bin, wo ich mir sage, also ich wüsste nicht, ob ich damit so gut umgehen könnte. Weil jetzt hat man diesen schönen Aspekt von mit Leben nach Werten und nach Zielen. Wenn man dann selbst reflektiert, bin ich auch, glaube ich, ein Mensch, der sehr nach Zielen lebt und nicht nach Werten. Und ich mir denke, Moment mal, wenn ich sowas hätte und damit umgehen müsste, muss ich schon einigen Patienten ganz schön Respekt zollen, wie sie damit umgehen. Weil die sind dann auch so, ja gut, jetzt kann ich ein Jahr nicht arbeiten, also extrem differenziert. Mhm. Okay, ich kann jetzt ein Jahr nicht arbeiten, dann muss ich das, das und das machen, dann mache ich das so, so und so. Ich nehme so beeindruckend.
Und ich glaube, was der Philipp anspricht, ist auch ein anderer wichtiger Punkt, das ist diese Akzeptanz. Die klingt so abstrakt, weil ich glaube, auch viele Zuhörer würden jetzt sagen, toll, ja, wie soll ich denn das akzeptieren? Ist so schwierig, das zu akzeptieren. Da geht es um was ganz anderes. Normalerweise ist das Credo der Psychotherapie, Ängste wegzutherapieren, Anspannung wegzuentspannen, Sorgen analytisch und logisch durchzuanalysieren. Aber in diesem Fall geht es eben genau nicht darum, weil es sich bei diesen Ängsten um Realängste handelt, sondern es geht vielmehr um Akzeptanz, also den Kampf gegen diese Ängste und gegen diese Sorgen aufzugeben. Und genau das macht die Arbeit mit den Patienten so spannend.
Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war für mich ein ganz wichtiger Faktor auch Wissen. Also Wissen darüber, was passiert, zu verstehen, wie die jeweiligen Verläufe sein können, was die Tendenz ist, was die Prognose ist. Wie erlebt ihr das? Also ab welchem Punkt ist vielleicht auch zu viel Wissen kontraproduktiv, weil man sich dann verrennt in Was-wäre-wenn-Szenarien? Wie viel Wissen ist sinnvoll? Wie viel ist zu viel? Und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren durch KI und ChatGPT und Co. verändert?
Ich glaube, Wissen ist Macht. Also Wissen reduziert Unsicherheit und Wissen trägt maßgeblich zu einem Selbstmanagement-Ansatz bei, um unsere Gesundheit in eigene Hände zu nehmen. Allerdings bin ich schon der Meinung, also das mit ChatGPT ist eine interessante Entwicklung. Natürlich kann man da Wissen herausziehen aus diesem Medium, aber bitte, bitte fragen Sie Ihren behandelnden Arzt oder den Herrn Professor Heinisch, wenn es um Wissen, um die Diagnose geht, weil dafür ist einfach ChatGPT nicht gedacht. Also das ist weder ein Diagnostikmedium noch ein Arzt noch ein Therapeut. Weil wir wissen, dass der wesentliche Wirkfaktor in einer Psychotherapie die therapeutische Beziehung ist. Und die basiert auf Empathie, die basiert auf Schwingungsfähigkeit. Und das kann halt aktuell noch eine AI gar nicht leisten. Wo ich allerdings, das muss man differenziert betrachten, wo ich sozusagen schon dafür bin, was schon wirklich hilfreich sein kann, ist, diesem Medium die Frage zu stellen, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen? Wie kann ich mit meinen Sorgen umgehen? Weil das kann tatsächlich für mich auch ein guter Unterstützer sein zwischen den Sitzungen. Mhm. Da kommen sehr, sehr gute Antworten bei raus. Aber eben nicht die Frage stellen, muss ich Angst haben? Sondern vielmehr, wie kann ich damit umgehen? Und dann kann man das auch wirklich konstruktiv ergänzend nutzen, in meinen Augen. Aber zu viel Wissen ist in meinen Augen nicht gefährlich und in meinen Augen auch gar nicht möglich. Es muss nur von der richtigen Quelle kommen.
Okay. Würdest du es auch so sehen?
Ja. Ich finde den Aspekt, den du genannt hast, mit Wissen ist Macht, das stimmt. Das hört bei den Patienten dann meistens dann auf, wenn du ins Gespräch gehst, zum Beispiel, was könnte schiefgehen, also Komplikationen, Risiken. Da gibt es oft den Aspekt, sie wollen es gar nicht wissen, wenn sie müssen es wissen rein rechtlich, also erklären sie es trotzdem auf. Und auch Patienten, die schon ein paar Mal operiert worden sind, die wissen so oft, was sie zukommt. Und sobald du in diese Komplikationen reingehst, die natürlich bei einem einfachen Herzfehler, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber so komplexeren, das sieht man schon von anderen Prozentzahlen. Da wird es dann interessant, dann wollen viele es gar nicht wissen, was alles passieren könnte, aber du musst ihnen, gibt es immer den Begriff im Englischen, you have to paint a picture. Und da hört es dann auch auf mit dem Wissen wollen. Oft gehen sie ins Gespräch rein, vor allem heutzutage mit der KI. Sie sind informiert, sie wissen, was es Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es gibt auch immer sehr interessante Vorschläge, die auch von ChatGPT immer noch kommen, was man machen könnte, was dann halt nicht geht, natürlich, bei manchen Sachen. Aber aufhören tut es dann bei den Patienten des Öfteren auch mal, wenn du sagst, okay, das ist der Plan und das könnte schiefgehen. Ja. Und dann hört es so ein bisschen auf mit dem Wissen wollen. Und was wir auch versuchen, es gibt ja, wenn wir schon wieder über Transition sprechen, so Kinder, die dann so 12, 13, 14 sind, die sich auch sich der Sachen noch bewusster sind als früher, die versuchen wir dann eigentlich im Raum zu behalten und mit aufzuklären. Es gibt immer wieder Eltern, die sagen, das Kind soll aus dem Raum, wenn wir darüber reden. Ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist, weil du musst natürlich auf eine andere Art und Weise das Kind mit einbinden. Was wir auch versuchen, wenn die Kinder so ein Alter haben, sagen wir mal 14 Jahre alt, Das können nur nicht unterschreiben für sich, aber ich finde es immer so nett, dass du sagst, dann unterschreib auch mit auf dem Zettel, dass du dich damit identifizieren kannst. Ja. Und klar kommuniziere ich Komplikationen bei einem 14-jährigen Kind anders als bei einem Erwachsenen. Die Message ist die gleiche, aber du sagst es ein bisschen anders. Aber dieses Mitunterschreiben finde ich auch so, dieses mal zum ersten Mal sagen, ich unterschreibe jetzt ein Dokument, was über mich ist und nicht über meine Eltern. Ja. Also du nimmst ein bisschen mehr Verantwortung. Hat natürlich nur Symbolik, aber ich denke, dieser Schritt dahin ist, finde ich persönlich, wichtig. Ob das einen Impact hat, weiß ich nicht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja.
Wir hatten es jetzt ja vorhin auch mal vom sozialen Netzwerk, das du gesagt hast, was extrem wichtig ist auch. Gefühlt von meinen Gesprächen würde ich sagen, dass viele Menschen mit einem angeborenen Herzfehler von sich selbst sagen, so, ach, ich habe ja eigentlich gar nichts, ich fühle mich gar nicht anders. So. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass es mit so einer Haltung auch schwierig ist, sich Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen.
Das ist eine interessante Frage. Letztendlich haben wir ja schon erörtert, es hängt eben nicht mit der Schwere der Erkrankung, also der Diagnose, zusammen, sondern vielmehr mit dem Umgang damit. Und ich glaube, bestimmte Alarmzeichen könnten sein, wenn ein Patient oder eine Patientin anfängt zu grübeln, dadurch zunehmend eingeschränkt ist im Alltag, sich sehr viele Sorgen macht, anfängt, sich sozial zurückzuziehen. Du hast jetzt deine Frage gestartet mit dem Punkt soziale Unterstützung. Die muss man natürlich auch nutzen können. Mhm. Sozialer Rückzug wäre für mich eines der ersten Frühwarnzeichen für eine negative Entwicklung. Und ich glaube dann, und das oft erkennt das erst das Umfeld und gar nicht erst der Patient, ist es schon hilfreich, jemanden diese Unterstützung zu unterbreiten. Ja, das wäre so meine Sicht.
Und jetzt, was das Umfeld angeht, also würdest du sagen, was sind Angebote, die man gut machen kann, wenn man jetzt jemanden in seiner Familie hat, egal ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener oder wie auch immer, wo man merkt, der hat gerade irgendwie, der struggelt mit dem, was da gerade irgendwie auf ihn einprasselt. Was tut da gut?
Auf jeden Fall offene Gespräche. Also oft hat man, glaube ich, die Angst, Dinge zu thematisieren, um den anderen nicht noch mehr zu destabilisieren, aber das gibt es nicht. Mhm. Und das wissen wir vor allem ganz eindrücklich auch aus dem Themenbereich Suizidalität zum Beispiel. Also das darüber sprechen, auch wenn es sich für uns anfühlt wie ein Tabuthema, das enttabuisiert tatsächlich und das beruhigt uns, einfach diese Plattform zu haben.
Okay. Ja. Würdet ihr in eurem Umfeld diese Warnsignale wahrnehmen? Also übermittelt ihr dann auch direkt psychologische Unterstützung zum Beispiel oder kommt es in diesem klinischen Kontext eigentlich gar nicht so raus?
Es kommt selten raus. Oder ich weiß nicht, ob es selten rauskommt oder wir es selten bemerken. Ich glaube, da müssen wir uns manchmal auch an die eigene Nase fassen, dass wir es wahrscheinlich auch gar nicht merken, weil das Bewusstsein teilweise auch nicht da ist. Das ist etwas, was, glaube ich, erst in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen ist, dass da neben der Chirurgie noch was anderes ist. Ich habe es ein paar Mal erlebt, aber wo ich es dann auch selber bemerkt habe und wo ich interveniert habe, war eher selten. Oder intervenieren musste, muss ich sagen, war eher selten. Aber wo wir es dann gemacht haben, habe ich den Eindruck gehabt, dass es geholfen hat. Aber ich hatte auch auf Station schon Patienten, die dann in der, sagen wir, wie so eine posttraumatische Stresssituation gekommen sind. Das haben wir dann auch schon gemerkt. Aber was wir mitbekommen, chirurgisch, sind meistens die Akutsituationen. Und dadurch, dass wir meistens so operativ tätig sind, wir sehen zwar die Patienten auf Station auch, aber der erste Kontakt ist meistens der Stationsarzt. Mhm. Und die kriegen das mit. Aber wir hatten auch Situationen, wo wir es gemerkt haben und interveniert haben. Aber es ist eher selten der Fall, muss ich ehrlicherweise sagen.
Mhm. Okay, das heißt, umso wichtiger eigentlich für das Umfeld, da aufmerksam zu bleiben und zu sagen, ach, vielleicht können wir da nochmal so ein, ja, ein Angebot machen oder wenn man das Gefühl hat, jetzt nur durch das Umfeld lässt sich das nicht lösen, dann auch auf eine professionelle Unterstützung hinzuwirken.
Absolut, ja. Ich glaube, sozusagen die zwei größten Schwierigkeiten sind auf der einen Seite die Zeit, die Ärzte häufig nicht haben, und auf der anderen Seite, aber auch auf unserer Seite, es gibt sehr wenige Therapeuten, die eine psychokardiologische Zusatzqualifikation haben. Und ich glaube, gerade in der Arbeit mit Patienten mit angeborenen Herzfehlern wird es jetzt nicht erwartet, aber es ist auf jeden Fall hilfreich zu wissen, worum es da eigentlich geht. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist einfach nicht dieselbe Arbeit wie bei erworbenen Herzerkrankungen.
Ihr
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Wenn wir es abschließen mit einer Erfahrung oder einer Botschaft, die ihr aus eurer jeweiligen Perspektive Eltern, Betroffenen, wie auch immer, mitgeben wollen würdet, was wäre das? Also man sagt es ja so salopp irgendwie, die Geisteshaltung hat irgendwie Einfluss auf den Körper oder dein Mindset, änder doch mal dein Mindset oder so, dann wird es auch wieder, dann wirst du auch wieder gesund. Wie würdet ihr das für euch umgreifen, diesen Aspekt von psychologischen Einflussfaktoren und der angeborenen Herzerkrankung?
Ich würde das Zitat von Caro nehmen: Wissen ist Macht. Ich denke, dass die vor allem in dieser Transitionsphase zwischen Kinder, Jugendlichalter zum Erwachsenenalter, dass man die Kinder nicht davor schützen sollte. Im Sinne von schützen meine ich im Sinne von ihnen nicht kommunizieren, was sie haben. Es gibt ja auch immer zu sagen, dass die Eltern versuchen, das Kind zu schützen, dass es sich nicht damit auseinandersetzt, sondern sie mit damit einzubinden, also auch mit der Versuchung, ihre Identität nicht darauf zu basieren, sondern sich schon damit zu identifizieren im Sinne von, ich habe das, das ist ein Teil von mir, es wird immer ein Teil von mir sein, ich werde immer ein Kind sein oder Erwachsener mit angeborenen Herzfehler, aber das heißt nicht, dass ich dadurch limitiert bin. Und dann nehme ich mir das schöne Beispiel, gab es den Snowboarder, den Profi-Snowboarder John White, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, aber zu meiner Zeit war der ganz toll, und der war mehrfacher X-Game-Gewinner, der war olympischer Gold-Gewinner und der konnte auch Leistungssport machen und seine Ziele verfolgen. Mhm. Und ich hatte auch Patienten in der Schweiz, die dann noch Skitouren gegangen sind, auf die Berge, auf die Eiger Nordwand geklettert sind. Das heißt, nur weil ich einen Herzfehler habe, heißt das nicht, dass mein Leben vorbei ist, dass meine Ziele vorbei sind. Ich kann meinen Beruf ausüben, ich kann meinen Sport ausüben, ich kann eine Familie gründen. Das ist mit den meisten Herzfehlern möglich. Und ich glaube, wenn man den Patienten eine gewisse Perspektive bietet, nicht nur ärztlicher Seite, aber auch familiärer Seite, glaube ich, ist die Akzeptanz eine ganz andere und auch der Umgang.
Was würdest du sagen? Was ist für dich die Quintessenz?
Ich würde Philipps zweiten Part auch aufgreifen mit der Identität und gern Patienten mit auf den Weg geben. Die Diagnose bestimmt nicht, wer du bist und auch nicht, was aus dir werden kann. Es kann sein, dass der Weg mit Hindernissen einhergeht und dass der an einigen Stellen anders verläuft, wie der, den man sich vielleicht vorgestellt hätte. Aber parallel auch eventuell die Option bietet, neue Eigenschaften zu lernen, die andere nicht haben. Mhm. Eben diese Reflexion übers Leben, die Anpassungsfähigkeit, das Durchhaltevermögen. Deshalb fokussiere dich nicht auf die Grenzen, die dir der Herzfehler aufzeigt, sondern gegebenenfalls sogar auf die Möglichkeiten, die du dadurch vielleicht neu gewinnst.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall all unseren Zuhörenden mitgeben. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dieses spannende und komplexe Thema von beiden Seiten zu beleuchten. Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Danke dir.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.